Heute bei uns im Podcast Matthias Meierhofer von der Meierhofer AG. Er ist eine Koryphäe, was die IT- und Softwarebranche im Gesundheitswesen angeht. Er verrät uns so ein bisschen, wie es im regulierten Markt des Gesundheitssektors so vor sich geht, welche einschneidenden Erlebnisse es so in den letzten 20, 30 Jahren gab und wie Sie als Unternehmen damit umgegangen sind, aber auch wie er als Unternehmer dadurch prägende Momente hatte. Ganz spannende Einblicke und jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Heute wieder mit Gast. Wir haben heute Matthias Meierhofer von der Meierhofer AG hier. Und Johannes, der ist natürlich auch mit da. Ist
ja, hallo.
Da. Und ja, hallo Matthias erstmal. Grüß dich.
Hallo euch beiden. Hallo Erik, hallo Johannes. Schön, dass ich da sein darf.
Hallo. Ja.
Wir freuen uns.
Genau. Und ich würde sagen, wir lassen uns mal loslegen, Johannes. Was haben wir heute mit Matthias vor? Wir haben mal wieder jemanden, der in der Nische richtig was bewegt und mit einem IT-Unternehmen ordentlich unterwegs ist.
Naja, also wir wollen uns ja, Matthias hier und an alle, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, die Reise der Scaling Champions anhören. Das heißt also, der IT-Unternehmen, ne, der Hidden Champions der IT-Branche quasi, spitz positioniert auf dem Weg oder schon Nummer eins in ihrer Nische, ein eigenes Angebot und irgendwie auch daran, so, das wollen wir gerade so ein bisschen rausfinden. Was macht die eigentlich aus? Ja, was hat das mit den Strukturen zu tun? Wie ist die Kultur in diesen Unternehmen? Aber eben auch, ne, Matthias, wie hatten dich diese Zeit geprägt? Und ich glaube, damit wollen wir eigentlich auch einsteigen. Uns interessiert immer, wie kommt es dazu, dass jemand so wie du jetzt hier sitzt? Also was uns interessiert,
weil wir gefragt quasi, haben.
Genau, ja, das ist eine. Man kann so dem Schicksal auf die Sprünge helfen. Aber erzähl vielleicht mal ganz kurz nur zur Einordnung. Was macht ihr als Firma? Und dann würde ich mich mal gerne so ein bisschen drauf konzentrieren. Was war denn dein Weg dahin, dass sich diese Firma so entwickelt hat? Aber erzähl erst mal, ihr als Firma, was treibt ihr so den ganzen Tag?
Wir sind Softwareanbieter im Gesundheitswesen, machen Krankenhaus-IT im Schwerpunkt, also sprich all diese Themen, die rund um die Patientenversorgung im Krankenhaus, von Aufnahme bis zur Entlassung, all diese Themen machen wir. Das ist eine Company mit knapp 400 Leuten, verteilt in den drei Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz. Das heißt, wir haben uns diese drei Märkte rausgesucht, in denen wir genau mit diesem Thema uns beschäftigen. Und wie du schon sagst, das ist eine Nische. Also es ist eine hochregulierte Nische, so muss man das sagen, Gesundheitsversorgung. Jeden trifft's, aber keiner weiß, wie es funktioniert, hätte ich jetzt mal fast so gesagt. Also sprich, es gibt ganz viele Aspekte da drin, die man nicht sieht. Und man ist immer froh, wenn es funktioniert, wenn man selber Betroffener ist in dem System. Und dass da IT eine große Rolle spielt, kann man sich vorstellen, wenngleich die Branche, ich komme gleich so ein bisschen zum Aber, nicht ganz so digital ist, wie sie sein sollte, aber sie hat sich gerade auf den Weg gemacht und das stimmt mich ganz positiv.
Sehr gut. Und sag mal, jetzt das verstanden, das heißt also, eure Kunden sind das Krankenhäuser? Ist das tendenziell, Matthias, eher so, das kleine Krankenhaus und so ein bisschen dezentral eher große Kunden, also grobe Anzahl Kunden, oder sind es eher diese großen Verbunde und diese großen
Anbieter? Alles. Also am Schluss, weil es ist eben ein regulierter Markt, hatte ich ja schon gesagt, es sind Akutkrankenhäuser, Akut- und Psychiatrien. Da gibt es davon in Deutschland allein 1.900 und ein paar zerquetschte, das ändert sich gerade sehr drastisch.
Darüber müssen wir unbedingt reden.
Unsere Klientel geht sowohl von den Maximalversorgern, also Universitätsklinikas, wir haben Privatketten, genauso wie wir natürlich kleine Einrichtungen haben. Das ist am Schluss der IT, sage ich mal, relativ egal, ob sie in einer großen Institution oder in einer kleinen Institution läuft. Die Software muss entsprechend fähig sein, das zu können und die Prozesse in der entsprechenden Komplexität abzubilden. Wenn natürlich klar ist, dass ein kleines 300-Betten-Krankenhaus vielleicht ein bisschen anders organisiert ist wie eine große Uniklinik und eine Kette nochmal andere Ansprüche hat wie eine Uniklinik. Also das ist ein bisschen heterogener, aber dafür alles rund um die Gesundheitsversorgung.
Perfekt, verstanden. So, Matthias, wie ist es jetzt gewesen? Bist du jetzt von der Schule gekommen, hast gesagt, ich baue eine Krankenhaussoftware, oder?
Wie muss genau das, sowas.
Wie
genau
muss das sowas. Also, weil, was uns interessiert, ist so, wir haben echt beobachtet in den Jahren, in denen wir das jetzt schon machen, dass auf so einem Weg es immer so Weggabelungen gibt, wo man Entscheidungen trifft. Und uns interessieren immer genau diese Weggabelungen. Warum hat man sich dafür entschieden und nicht dafür? Und wie blickt man da rückblickend drauf? Ja? Natürlich immer ein bisschen verklärter Blick, das ist klar, aber das interessieren diese Weggabelungen. Ja. Kannst du uns mal ein bisschen was von diesen Wendepunkten erzählen, die du so in deinem Leben erlebt hast?
Kann ich gerne machen. Ich bin jetzt einen Tacken älter wie ihr, deswegen kann ich das so historisch auch ein bisschen formulieren. Also bei mir damals in der Schule, wir waren die erste Schule in Bayern, die Informatik als Nebenfach hatte. Also sprich, Informatik gab es damals nicht. Ich meine, da gab es noch Disketten und sowas, das kennt ihr vielleicht gar nicht mehr. Auf jeden Fall Technologie, die verglichen mit der heutigen, heute kann nein von mehr als die ganzen Schränke, die wir damals hatten. Und da hat man das gelernt. So, damit bin ich quasi in die Nähe der IT gerückt, oder der damalige hieß es noch EDV. Und die Frage, was studiert man dann? Und da war halt, gab es zwei Optionen, Chemie oder Informatik. Ich habe mich für die Informatik entschieden. Und damals war Informatik noch ein Schulfach oder ein Studienfach, was man gar nicht alleine studieren konnte. Weil man sagt, das ist viel zu wenig, da braucht man irgendwas dazu. Und dann habe ich das mit den wenigsten Wochenstunden genommen. Das war die Medizininformatik, beziehungsweise die Informatik mit der theoretischen Medizin. Also ich habe in der TU München Informatik und theoretische Medizin studiert. Das war der eine Ast, der dazu zufälligerweise in die Medizin geführt hat. Der andere Ast, ich habe immer schon dann während der Ferienjobs angefangen, für Versicherungen zu arbeiten. Und dort eben, die waren ja historisch mehr so an Großrechnern unterwegs und haben dann vereinzelt PCs gehabt und ich habe mich um die PCs gekümmert, also PC-Programmierung und solche Dinge. Also ich bin eher Techie, ich bin kein Ökonom, also ich bin Informatiker und über diesen Weg quasi kam ich dorthin, dass die dann gesagt haben, da musst du dich vielleicht selbstständig machen, damit du bei uns besser arbeiten kannst, kriegst ein paar Euros mehr oder damals noch D-Mark. Und über den Weg kam es quasi zur Unternehmensgründung, weil dort ein Mensch war, der gesagt hat, weißt du was, wenn du dann studierst, mach einen Gewerbeschein und komm hier als Freiberufler her. Und
so. Wie viele Jahre ist das her?
Das war 1987.
Stark.
Also 37 Jahre. Und das war die eine Abzweigung, von der du gerade vorhin gesprochen hast, finde ich immer einen ganz guten Vergleich. Und zur damaligen Zeit war das ja so, da gab es ja noch, also Internet war quasi in den Kinderschuhen, dort war Vernetzung noch eher mal innerhalb einer Einrichtung das Thema. Und ich hatte eine ganze Menge an Verwandten, Bekannten etc., die Mediziner waren. Wirklich? Und die wollten alle irgendwelche Auswertungen oder irgendwelche Sachen machen da drin. Und über diesen Weg kam ich mal zu einem Projekt, wo es hieß, wie können wir unseren OP reorganisieren, also den OP-Bereich, und da so eine OP-Planung und Management-Software bauen. Und das war im Endeffekt dann der andere Kick, wie man da hinkam, zu sagen, man baut eine Lösung, die den OP-Prozess optimiert. Und warum war das damals erforderlich? Es gab eine gesetzliche Vorgabe, das waren die sogenannten Fallpauschalen und Sonderentgelte, die damals kamen, wo es darum ging. Also man hatte historisch Kranke im Krankenhaus finanziert über pflegegleiche Tagessätze. Also sprich, jeder Tag, der ein Patient da war, bekam ein Krankenhaus Geld. Was dazu logischerweise dazu führt, dass man ganz lange im Krankenhaus bleiben sollte, dann hätte man möglichst viel Geld als Krankenhaus bekommen. Das hat man natürlich erkannt, dass das schlecht ist. Deutschland hatte die höchsten Verweildauern im Krankenhaus. Und dann hat das Gesetzgeber damals umgeschwenkt und gesagt, okay, wir machen Pauschalen. Das heißt, es geht nicht mehr darum, wie lang der Patient da liegt, sondern je nach OP-Typ gibt es ein bestimmtes Geld. Und auf einmal waren die Krankenhäuser angehalten, ihren Prozess zu optimieren, weil es ihnen nicht mehr darum ging, möglichst lang den Patienten zu halten, sondern möglichst effizient durch das System zu schleusen. Also sprich von der Aufnahme hin zur Behandlung, also der Operation etc. bis hin zur Nachsorge. Und dazu brauchte es Software und da kamen welche auf uns zu und das haben wir dort gemacht.
Das war dann 2003 logischerweise, irgendwie 2004. Genau.
Da waren die ersten, war der erste Versuch, wo diese Fallpauschalen eingeführt worden sind.
Genau.
Und zu dem Zeitpunkt kam das dann und dann haben wir eben quasi nur angefangen, in so einer Nische uns zu betätigen. Und dann ging es eigentlich los. Nebenbei habe ich noch zig andere Branchen besucht. Aha. Also sprich, das wäre ja wahrscheinlich eine Frage.
Kommt jetzt.
war also noch nach wie vor in der Versicherungswirtschaft tätig. Der Schwerpunkt meines Studiums war Datenbanken, mhm, und alles, was rund um die Datenbank ging, und das ist natürlich auch im Krankenhaus dann ein großes Thema gewesen. Also wie kann man Daten halten, wie muss man sie strukturieren, etc.
Ja. Und sag mal, Matthias, das ist zum Beispiel so ein ganz interessanter Wendepunkt, ne? An so einem Wendepunkt gibt es jetzt eben auch viele Hände voll Unternehmen, die sagen, so, wir sind ein IT-Unternehmen, also machen wir IT. So, was könnte man mit so einer Lösung jetzt noch machen? Jetzt könnte man zu sagen, wir gehen in die Versicherung rein. Ne? Es gibt doch so viele Chancen noch da draußen. Krankenhäuser ist total langweilig, du machst immer die gleiche Soße, es ist immer das gleiche, Regulatorik. Warum seid ihr nicht einfach ein Individualentwickler geblieben, damit ihr das Individuelle machen könnt? Das ist doch eigentlich viel spannender, oder?
Ihr habt es ja 16 Jahre auch gemacht, anscheinend, ne? Von 87 bis 2003.
Genau, also da war Individualentwicklung in vielen Dingen, aber man macht natürlich immer klar, ein Individualentwicklungsunternehmen ist ein Dienstleistungsunternehmen. Ein Softwareunternehmen ist eines, was eine Software baut, was am Schluss skalieren muss.
Ja.
Sprich, ein Produkt zu haben, mit dem man dann in die Breite, in die Fläche geht, das war ja immer schon, oder das ist jetzt ein bisschen anders, weil jetzt geht es eher um Pay-per-Use-Modelle, ja, die heutzutage modern sind, aber damals war natürlich das klassische Geschäft Lizenz. Eine Lizenz verkaufen und Lizenzgeschäft ist natürlich total charmant. Man baut einmal und verkauft n-mal. Und das war im Endeffekt der Treiber zu sagen, wenn man das lukrativer machen will oder beziehungsweise eine größere Breite haben will, weil eine One-Man-Show oder auch 20, 30 Leute am Schluss skaliert ja nur sehr bedingt. Das ist dann People-Business oder People-Management und mein Anliegen war, ich immer mehr Software zu bauen, um am Schluss diesen Nutzen eben zu all diesen Kunden zu tragen. Das war so mein persönliches Ding.
Und ich gehe da jetzt nochmal drauf, Matthias, weil das ist interessant, ne? Es gibt ganz viele Unternehmen, die haben das vor. Also die verstehen, warum das so sinnvoll ist. Und gleichzeitig, ich weiß, du wirst das bestimmt auch schon erlebt haben, wenn du mit anderen Unternehmern und so zu tun hast, fällt es manchen da doch, weil du ja schon so eine viele Möglichkeit an Kunden hast, gar nicht so schwer, ist es gar nicht so einfach, diese PS so auf die Straße zu bringen und diese Lösung dann doch immer wieder auch an Leute zu verkaufen. Wie ist das damals losgegangen, dass ihr es geschafft habt, dann auch in diese Wiederholbarkeit zu kommen? Weil das schaffen viele auch nicht, ne? Die haben zwar dann irgendwie, ich sag immer so, da staubt so ein Produkt in der Schublade ein. Das haben die zwar mal gebaut mit ganz viel Aufwand, aber die kriegen das nicht x-fach immer wieder verkauft. Wie habt ihr das damals gemacht?
Also das eine, ich meine, das ist ja so ein bisschen zeitgleich, kam ja auch die SAP hoch. Das heißt, man hat so ein bisschen gesehen, wie die das machen. Und es hat, glaube ich, zwei Faktoren. Ich meine, das eine, jetzt hat natürlich die Medizin per se die Eigenschaft, meistens individuell zu sein. Man spricht ja auch von Behandlungskunst oder Heilkunst. Und wenn man mit Künstlern spricht, dann wollen die nichts Repetierbares oder Ähnliches haben, sondern wollen die möglichst maximal Individuelles haben. Das heißt, was muss man tun? Du brauchst ein hochkonfigurables Produkt. Also sprich Mechanismen, mit denen du A, die individuellen Anforderungen eines Kunden erfüllen kannst, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite musst du halt so viel Informatiker sein, dass du erkennst, wie muss man es abstrahieren, dass man das Generische daraus quasi herausfiltert und aus dem generischen Produkt baut. Das ist der technische Teil. Und das andere ist dann, wie kommt man im Markt? Und da hat uns ein Umstand geholfen. Wir hatten einen Partner damals, und ich hatte damals einen Geschäftspartner, ein befreundetes Unternehmen oder heute befreundetes Unternehmen. Die haben so eine Lösung gesucht, haben gesagt, können aber nicht Software entwickeln. Und die hatten aber schon 50, 60 Kunden. Mm. Und wir haben genau diese Software an dieses Unternehmen gegeben. Die haben dann Customizing gemacht. Mm. Die haben die Einführungen gemacht und solche Dinge. Das heißt, wir haben uns erstmal konzentriert auf Software bauen. Mm-hmm. Die haben Rollout und Implementierung beim Kunden gemacht. Und aus dieser Symbiose quasi ist dann der Fokus immer stärker auf das Thema reine Softwareproduktion gegangen. Wir haben das dann später umgestellt, aber das ist dann eine andere Sache. Und eben so ein bisschen gespickt auf das, was die SAP auch gemacht hat, weil die haben im Endeffekt das gleiche Modell gehabt. Die hatten Implementierungspartner und haben quasi selber nur die Software gebaut, in Anführungsstrichen. Und das war auch für uns so der Einstiegspunkt.
Ihr macht es ja auch heute noch relativ offen, ne? Ihr schreibt auch auf eurer Seite die Alternative zum SAP-Produkt. Ihr schreibt ja auch ganz offen, also da seid ihr sozusagen auch relativ transparent und sagt, hierfür bieten wir die Alternative. War das so ein Punkt, dass ihr dann irgendwann gemerkt habt, da müsst ihr selber auch ran an diese Implementierung? Wie kam dieser Wandel? Denn du hast gesagt, es ist heute anders.
Ja, weil, also ich habe ja gesagt, wir haben gestartet mit dem Thema OP. Jetzt waren wir hochkompetent in dem Bereich OP. Ich meine, da musst du ja auch Menschen haben, die jetzt nicht nur die Technik beherrschen, sondern die auch wissen, wie die Medizin funktioniert, wie so ein OP funktioniert und Ähnliches.
Wie habt ihr das sichergestellt? Das schließt sich gleich an, wenn du die erste Frage beantwortest.
Das war eben über, also das macht man dann mit so Expertenkreisen und, ja, und solchen Dingen. Das kommt ja darauf an, in welcher Ding. Da haben wir eine zweite Ebene, das war Kardiologie zum Beispiel, das ist noch hoch, noch spezialisierter, ja, wo wir Herzkatheterstrukturen abgebildet haben und solche Sachen. Also das war ein Umstand, der, den du mit Partnern oder beziehungsweise mit Expertenkreisen ergänzt, damit du quasi das Fachwissen immer wieder da hast. Und natürlich auch immer mit Kunden. Das ist im Krankenhaus sehr üblich, Kundenfeedback mit einzusammeln, um dann zu sagen, wie musst du was verbessern. Und dann wird aber die Produktpalette natürlich immer breiter. Meine, heute sind wir nicht nur im OP unterwegs, sondern wir bieten heute ein sogenanntes KISS, also die komplette Bandbreite einer eines Krankenhauses, was von, wie gesagt, Aufnahme bis Entlassung geht. Und wenn man in so einer Breite unterwegs ist, dann brauchst du eben, oder kommen immer öfter auch Anforderungen an dich zurück, die du selber lösen musst. Und deswegen haben wir die Implementierung auch gemacht. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, auch das muss man wissen. Wir gewinnen unsere Kunden ja nicht, indem wir hingehen und sagen, wir machen eine super Show und dann kriegen wir einen Auftrag, sondern die meisten unserer Kunden gewinnen über Ausschreibungen. Das heißt, du musst über eine Ausschreibung reingehen, da schreibt ein Kunde aus, ich hätte gern ein Krankenhausinformationssystem für 5 Jahre mit folgenden Eigenschaften, und dann listet er eine riesen Liste von Eigenschaften auf. Und da gehört immer die Mischung rein zwischen Lizenz und Dienstleistung, weil natürlich da Implementierungsleistungen und solche Sachen auch mit abgerufen werden. Und das hat dazu geführt, dass wir das auch selber tun.
Matthias, das ist echt super interessant. Darüber kommen wir gleich nochmal, wie eure Kunden gewinnen. Würdest du sagen, gerade für so eine Anfangsphase, also was ich beobachte als Muster, warum manche es schaffen und manche nicht, ist gar nicht, ob sie so total geniale Produktbauer sind. Das ist sicherlich ein total wichtiger Faktor, sondern hast du Zugang zu dieser Kundengruppe? Also hast du Zugang N größer 1 zu dieser Zugang zu dieser Kundengruppe? Und selbst wenn es nur 2 oder 3 sind, aber dass du nicht in diesen blöden Effekt kommst, dass du dir denkst, was die Kunden bräuchten und verkopfst und theoretisierst, ne? Würdest du sagen, dass das ein Best Practice war, so einen Partner mit an Bord zu holen, wie ihr das damals hattet?
Also, ja, also das hat, glaube ich, 2 Aspekte. Das eine, wie du schon sagst, also das Risiko, oder anders muss man sagen, ich meine, Digitalisierung hat ja schon den Aspekt zu sagen, ja, eigentlich bringe ich vielleicht eine Lösung, die mein Kunde heute nicht denkt. Das wäre ja schon ein Aspekt, der da drin liegen muss, zu sagen, ich müsste eigentlich ein bisschen anders agieren, weil, ich meine, wenn ich nur den analogen Prozess digitalisiere, da habe ich noch nichts gewonnen. Und da liegt, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung. Man muss die Kunden A überzeugen, und es braucht natürlich auch immer so ein Impelling Event, also irgendetwas, was, weiß ich, das auslöst. Ich habe bei uns vorhin gesagt, das waren die Fallpauschalen, die halt dazu geführt haben, dass der Kunde einen Handlungsdrang hatte, wo er nicht genau wusste, wie er darauf eigentlich reagieren soll. Also sprich, wie ein OP organisiert wird, war zum damaligen Zeitpunkt, da gab es kein Wissen drüber. Weil da hat man halt gewartet, mein Ganzes ist ganz gängig, ich sag, das ist ein bisschen böse, ich hoffe, die Mediziner nehmen mir das nicht übel, aber da war der Chirurg, auf den hat man gewartet, vielleicht war er auch vorher noch beim Golfspielen, und dann standen da 10 Menschen außen rum, die dann den Menschen vorbereitet hatten, die Narkose gemacht haben, die Pflege, die das vorbereitet, und dann hat man gewartet, bis der Chirurg kommt. Dann hat er operiert, und zwar alles so, wie er das wollte, auch in dem Zeittakt, wie er das wollte, und dann ist er wieder gegangen, hat irgendwas anders gemacht. Dann haben die den nächsten Patienten. Also, was will ich damit sagen? Man muss den Prozess kennen, und wenn auf der Kundenseite eine Prozessveränderung ansteht, kann man ihn natürlich unterstützen, und da kommt dann schon etwas zum Tragen. Wenn du 10-mal einen Prozess designst beim Kunden, dann hast du dem gegenüber, der einmal diesen Prozess designt, einen Wissensvorsprung. So, und genau das zu erkennen, dass das im Endeffekt immer wieder das Gleiche ist, auch wenn natürlich ein Internist oder ein Urologe, ein Orthopäde ein anderes Vorgehen beim Operieren hat, wie ein Chirurg, ein normaler, oder das ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Man muss am Schluss das Muster erkennen und muss dann sagen, okay, ich multipliziere meine Leistung oder kann meine Leistung so generisch multiplizieren, dass es für die funktioniert. Das ist der eine Weg oder das eine Thema. Das andere, und das muss man, aber habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist in der Tat so, wenn man einen guten Partner hat, mit dem man das dann auch quasi üben muss. Wir waren ja gezwungen, dadurch, dass wir einen Implementierungspartner hatten, waren wir dazu gezwungen, zu sagen, wir müssen die Software so bauen, dass das problemlos von anderen Menschen dort einführbar ist. Und das ist manchmal nicht so, wenn man versucht natürlich, zumindest heutzutage, die Wertschöpfungskette möglichst maximal abzugreifen. Das ist natürlich mit der Cloud heute ein bisschen anders. Bei uns damals waren das alles noch kleine Serveranwendungen. Und der Unterschied, glaube ich, der kommt schon, oder der trägt da halt manchmal mit bei, bis hin, dass natürlich man auch immer sehen muss, ja, wie reagiert der Markt auf mein Angebot. Auch das ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig. Da gibt es welche mit super tollen Ideen, die kriegen es aber auch nicht in den Markt rein, weil du musst ja genauso, also nicht, klar, nur Software bauen, du musst auch Software verkaufen. Dafür brauchst du Vertriebsorganisationen und solche Dinge. Und das muss man schon auch verstehen,
Matthias, wie das funktioniert. Also ich finde es interessant, also echt cool, wie du es beschreibst. Ich glaube, dass es bei vielen, auch bei diesen Partnern deswegen dann nicht klappt, weil sie merken, dass dieser Partner das auch total cool fände, dann in so einen Markt reinzugehen. Was du aber gerade beschreibst, worauf man achten sollte, ist, dass dieser auch wirklich einen Zielgruppenbesitz hat, ja, dass der also auch wirklich einen Zugang hat, dass der Marktzugang hat. Also es gibt halt so eine Kooperation, wo du dich fragst, wer von euch hat, also alle hoffen auf Kunden, aber keiner hat sie. Und das, was du da schon beschreibst, ist, dass eine Symbiose eintreten muss. Der eine hat Kunden und Wissen und der andere kann eben so gut Software bauen. Und noch was, ich will das immer so ein bisschen kommentieren, dass die Zuschauer und Zuhörer auch so wissen, die Muster mit uns zusammen beobachten können. Was auch interessant ist, was du sagst, ist, dass du sagst, klar, jeder Chirurg und alle Ärzte sagen, das ist individuell, und zu sagen, ja, das ist es auch, wir müssen das hochkonfigurierbar halten, aber es gibt Muster dahinter und meine Aufgabe ist, die Muster zu verstehen, und ich habe auch die eigene Haltung, dass ich sage, irgendwann will ich den Prozess auch noch besser verstehen als Sie. Ich baue ein Expertenwissen auf, was auch schon alleine in Wissen gegossene Prozesse sind, ne? So ein Nutzenhebel irgendwie entsteht. Also sich mehr als, das ist nicht nur ein IT-Unternehmen, du bist eigentlich so eine Mischung aus Berater, der das Wissen irgendwie in Prozesse gegossen hat, ne?
Genau, das kam immer mehr. Ich meine, heutzutage ist das Standard, dass unsere Leute natürlich, also mittlerweile stellt man das auch gar nicht mehr in Zweifel. So ein Krankenhaus hat in der Vergangenheit, ich meine, sie müssen beschreiben, was sie alles brauchen, damit das richtig funktioniert. Heute können sie uns sagen, also, wir haben die Anforderungen. Ja. Sagt uns bitte, wie das geht. Also, das hat sich mittlerweile gedreht, aber wir kommen natürlich ich komme aus einer Zeit, wo das noch anders war, und genau das war der Schlüssel, am Schluss zu sagen, wir wussten am Schluss mehr, wie unsere Kunden, wie sie ihre Prozesse gestalten müssen. Und also dieses fachliche Wissen neben der IT-Produktion ist, oder dieses Marktwissen ist natürlich schon ein ganz essentieller Faktor.
Das ist ja auch am Ende das, was die Konkurrenz ein bisschen auf Abstand hält. Ne? Viel mehr als ein überragendes Produkt ist es natürlich dieses Expertenwissen, was ihr da ansammelt, natürlich immer weiter auch treibt. Ne? Das ist vielleicht auch was, wenn wir jetzt mal auf die aktuellen Entwicklungen gucken, die ja gerade ablaufen, wie ist denn das da, Matthias? Also wie nützt euch das in dieser aktuellen Umbruchzeit? Wir können ja auch mal gerade reden, vielleicht alle, die es nicht mitbekommen haben, auch wenn es viel in Medien war, was da gerade passiert. Wie hat euch das, was jetzt auch genützt,
Compelling um Event, da auch dran
zu bleiben? Sind wir wieder. Stimmt, genau. Alle Jahre wieder.
Ja. Also da kann man natürlich jetzt, also vielleicht für die Zuhörerschaft ja nicht ganz uninteressant, ich meine, ein Kernthema im Gesundheitswesen ist immer Finanzierung. Dadurch, dass wir ein regulierter Markt sind, jetzt muss man vielleicht sagen, was heißt regulierter Markt? Ich meine, wir sind ja nicht, oder unsere Kunden sind nicht in einem klassischen Wettbewerbsumfeld unterwegs, sondern die sind in einem Versorgungsumfeld unterwegs, wo der Gesetzgeber die Aufträge dazu verteilt, wie Patienten oder Bürger versorgt werden sollen. Also sprich, ein Krankenhaus darf keine Gewinnabsicht haben, etc. Heißt, ich muss mich darauf einstellen, dass meine Kunden zwar immer gerne mehr operieren wollen oder solche Dinge tun wollen, damit sie mehr Fallpauschalen haben, aber es gibt immer Gegenregulierungen dazu. So, das heißt, am Schluss können unsere Kunden nicht beliebig mehr verdienen, beliebig nach oben skalieren, wie das so üblicherweise in einem freien Markt vielleicht der Fall ist. So, das heißt, es gibt ganz viele Regelungen, die da eingreifen. Und diese Regelungen führen natürlich dazu, dass es nur eine Handvoll Unternehmen gibt, und jetzt sind wir bei dem Thema Nische, nur eine Handvoll von Unternehmen gibt, die sich darauf einlassen. Und Herr Spahn, beziehungsweise Corona, und dann nachfolgend Herr Spahn, der damals der Gesundheitsminister war, hat die kluge Idee gehabt, Gelder aus dem Corona-Fonds zu nehmen, also aus dem EU-Fonds, und zu sagen, unsere Krankenhauswirtschaft tickt ja schon seit Jahrzehnten quasi, ist die unterinvestiert. Und ich nehme da jetzt mal 3 Milliarden raus und sorge für Digitalisierung im Gesundheitswesen, weil uns aufgefallen ist in Corona, dass wir alle nicht digital sind und alles quasi noch mit Meldezetteln und Fax machen. Und das war so ein Impelling Event, der dafür geführt hat, die Branche hat jetzt erstmal einen starken Mittelzufluss, also die Krankenhäuser vor allem. Es geht ja gar nicht nur darum, dass die Unternehmen da Geld verdienen, sondern Krankenhaus-IT ist personell meistens unterbesetzt. Die führen so ein Kostcenter da sein. Also sprich, da gibt es halt Leute, die müssen was dafür tun, damit man so ein Krankenhaus hat, betreiben kann, IT-technisch. Und das mit minimalstem Aufwand. Das ist immer so das Motto gewesen. Ja. Und damit, das wurde ein bisschen umgedreht und jetzt sind wir quasi in der Situation, dass da Gelder hineingeflossen sind, erstmal in die Branche, was hoch notwendig war. Hat aber zu ganz vielen dazu geführt, und das hattest du, glaube ich, vorhin schon angedeutet, dass jetzt auf einmal lauter Unternehmen kommen, die sagen, oh, da gibt's im Gesundheitswesen, gibt's wirklich, da machen wir, das ist ja noch, Gesundheitswesen ist sinnvoll, jetzt machen wir mal schnell Geld, weil das greifen wir ab. Und da kam uns natürlich sehr zugute, dass wir über Jahrzehnte hinweg, und das gilt für die meisten Unternehmen in der Branche, halt Wissen aufgebaut haben, wie es dort funktioniert.
Die sogenannten Buffet-Hopper, oder, Erik, wie wir die immer nennen, ja? Also die von Buffet zu Buffet, von jeder kostenlosen Party zur nächsten hoppen und sagen, jetzt sind wir auf einmal spezialisiert auf Krankenhäuser. Wir waren zwar die letzten Jahre in Industrieunternehmen unterwegs, aber ein Industrieunternehmen tickt ja so ähnlich wie ein Krankenhaus, also let's go! Ja.
Und die gehen aber dann auch oft auf so Startups.
Genau.
Und also das beobachte ich oft und sagen dann Startups, Moment, das hattest du ja so schön gesagt, wenn ich keine Kunden habe und ich als Startup keine Kunden habe, also dann funktioniert die Partnerschaft nicht. Weil nur Funktionalität alleine macht's nicht. Ich muss einen Zugang zum Markt haben. Und das schaffen die BC-Hopper natürlich nicht. Mhm.
Und Leidenschaft.
Ja.
Also was da total fehlt, ist Leidenschaft. Ich merke ja, also was man dir da total anmerkt, du brennst ja für, du hast totales Wissen, aber du brennst auch für die Branche. Und das ist oft so ein Unterschied, den man total merkt, wenn ich sage, ich mache ein Startup, das soll 2 Jahre geil laufen, dann verkaufe ich das und ich mache das nächste Einhorn.
Tatsächlich, Matthias, genau ist das irgendwie eines der Grundbeobachtungen, die wir über die letzten Jahre machen, dass diese Unternehmer und Unternehmerinnen, die das aufgebaut haben, entweder in sich oder in das Gesellschafter-Gründerteam System und Leidenschaft irgendwie miteinander vereinbart bekommen. Also es muss eine Grundleidenschaft geben für dieses Thema, für die Zielgruppe, um drauf zu bleiben. Also du hast ja gerade, das klingt so logisch, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es auch immer wieder Momente auf diesem Weg gab, wo du denkst, boah, ist das anstrengend, Regularien, eine Komplexität, ja, darüber reden wir kann. Und dann trotzdem weiterzumachen, zu sagen, nee, wir bleiben da drauf. Diese Loyalität dieser Zielgruppe, die wird belohnt werden, so wie du es jetzt erlebst, ne?
Ja.
Ja.
Sie wurde auch mehrfach belohnt. Also es gab noch einen anderen solchen Event, wo sie da erinnert auch an die Finanzkrise 2009. Da ging es ja ganz vielen Unternehmen, auch IT-Unternehmen, ging es da ziemlich schlecht. Und wem es nicht schlecht ging, war die Gesundheitsbranche. Weil natürlich, die ist ja nicht konjunkturell abhängig. Die hat keine, die bleibt immer konstant, da gibt es keine Wachstum, also du wirst nicht hergehen und sagen, tschakka, nächstes Jahr 30% mehr operiert. Nein, das passiert nicht. Also unsere Zielgruppe ist eine sehr konstante, da steigen zwar die Kosten immer, aber es ist eine konstante Dimension. Und so gilt das natürlich auch für uns. Es ist ein extrem solider Markt, ist aber kein Hockeystick-Markt oder sowas. Also jeder, der mit einer Fantasie kommt und sagt, oh, in den nächsten 5 Jahren verdoppeln und verdreifachen oder verzehnfachen wir das alles, das funktioniert in der Gesundheitsbranche nicht. Und wenn ich nicht diesen Anspruch habe, und das haben ja, sage ich mal, Mittelständler oder auch Gründer hoffentlich nicht, wenn sie, sage ich mal, eine langfristige Unternehmensperspektive sehen, dann kann das so funktionieren. Es kann nicht funktionieren, wenn die Erwartungshaltung, wie du sie gerade beschrieben hast, ich will 3 Jahre gründen und dann Exit und dann möglichst.
Oder wir wollen jetzt gerade meine Business Unit Bereich richtig hochpumpen, damit der zu unserem gesamten Bilanzgewinn irgendwie schön zuweist. Und jetzt sind wir auf einmal das Spezialisierte. So, verstanden. Ja. Sag mal, jetzt reden wir nochmal über die aktuelle Situation. Also mich hat es ehrlich gesagt so wachgerüttelt. Ich habe eine Lanz-Sendung mit Lauterbach gesehen und auf die aktuelle Situation geblickt. Es wird ja gerade, ich habe das aus einer eigenen Betroffenheit, also meine Frau ist quasi, und bei Erik ist genau das Gleiche, beides aus dem Medizinbereich, also direkt betroffen. Da geht ja gerade wirklich, das ist ja das krasse, das große Umstrukturieren, oder? Gib mal kurz ein Bild, was passiert da gerade in der Gesundheitsbranche?
Also, ich hatte das vorhin in der Gesundheitsbranche, muss man ein bisschen größer sehen, ist jetzt nicht nur Krankenhäuser, da sind jetzt die niedergelassen, da ist die Pflege, da gibt es ganz viele verschiedene Facetten, die da reinspielen, die auch alle im Gesundheitsministerium angesiedelt sind. Wir haben einen Gesundheitsminister, der zumindest meint, all diese Dinge besser zu wissen. Ich mache das manchmal noch wertneutral, komme dann später vielleicht zur pointierteren Aussage. Aber er weiß ganz viel. Also viele Dinge, die er denkt, sind wichtig. Und das Gesundheitswesen hat aber einen Haken, es ist total zerfleddert. Also sprich, wir haben eine sogenannte Selbstverwaltung. Also es gibt ja verschiedene Gesundheitssysteme. Es gibt staatliche Gesundheitssysteme, es gibt privatwirtschaftliche Gesundheitssysteme wie in den USA. Die Nordics haben eben so ein staatliches, steuerfinanziertes Gesundheitssystem. Und wir haben ja ein auf Versicherungsprämien basiertes Gesundheitssystem, was von der Selbstverwaltung organisiert wird. Selbstverwaltung sind zum Beispiel die KBV, also die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die sorgt für den ambulante Versorgung, also für die niedergelassene Versorgung. Und die Krankenhausversorgung zum Beispiel wird den Ländern übergeben oder wurde den Ländern übergeben. Das heißt, für die Krankenhausversorgung sind die Länder zuständig. Was dazu führt, dass jedes Land seinen eigenen Krankenhausplan hat etc. pp., aber dann natürlich auch angefangen hat, eigene Regeln zu definieren. So, und was ist der Zustand heute? Dass wir in all diesen verschiedenen leistungserbringenden Sektoren eben eine sogenannte Sektortrennung haben. Also sprich, ambulante Sektor hat eigene Regeln, der stationäre Sektor hat eigene Regeln, der Pflegesektor hat eigene Regeln, dann gibt es noch den Reha-Markt. Reha ist zwar auch ein Krankenhaus, ist aber kein Akutkrankenhaus. Das heißt, auch da muss man nochmal differenzieren, eigene Kostenträger. Also man sieht schon, es ist ziemlich zerfleddert und zerfasert. Und das ist natürlich der Durchstoß, sage ich mal, für Digitalisierung. Weil Digitalisierung lebt von Standardisierung, von übergreifender Kommunikation etc. pp. Und dafür gab es aber niemanden, der dafür zuständig ist. Und ich glaube, das hat Karl Lauterbach entdeckt, dass das braucht. Erstmal auch richtig. Die einzige Note, die jetzt kommt, ist, dass alles sehr staatszentriert ist. Also das ist so ein bisschen der Haken, den wir da momentan haben. Es ist nicht das Marktmodell, was da im Vordergrund steht, sondern es ist eher ein Staatsmodell. Und was er jetzt eben tut, ist alles umzubauen. Wir wissen seit, ich würde sagen, Jahrzehnten, dass wir zu viele Krankenhäuser haben. Deutschland ist mit eines der Länder mit den meisten Krankenhäusern. Und also neben den Kosten ist es auch ein qualitatives Problem. Das war jetzt, was er ja versucht hat mit seinem Transparenzgesetz und dem Klinikatlas, den er da jetzt aufgestellt hat, zu sagen, naja, da gibt es immer ein schönes Beispiel, will ich vielleicht ganz kurz anbringen. Geburtsstationen. Kennt jeder Christ auch irgendwie jeden Mal, zumindest einem selber, wenn man geboren wird und wenn man Eltern wird auch. Na, was noch, was für Kriterien sucht man sich denn sowas aus? Eigentlich will natürlich möglichst optimal versorgt sein, aber ich möchte auch möglichst nah da sein. Das ist ein sehr deutsches Phänomen. So, es gibt Studien, die sagen ganz klar, also eine Geburtsstation unter 500 Geburten, haben ein signifikantes höheres Risiko für irgendwelche Komplikationen und ähnliches. Davon haben wir aber ganz viele. Prominentes Beispiel ist immer Sylt. Ich glaube, die hatten am Schluss 200 Geburten im Jahr. Dafür musst du den gesamten Apparat, Hebammen, Ärzteschaft etc. pp. Aufrechterhalten, damit sie vielleicht alle zwei Tage eine Geburt haben. Das ist nicht Routine, sondern das ist Einzelfälle. Ja. Das ist gar nicht kritisch an den Menschen, die dort sind, sondern wenn du nicht quasi am Tag zwei, drei Geburten hast, kommt ein signifikantes schlechteres Ergebnis raus. Und das ist nicht neu, das ist bekannt. Trotzdem will aber natürlich jeder möglichst ortsnah oder wohnortnah versorgt werden und will natürlich dort in eine Geburtsklinik gehen. Und das führt jetzt genau dazu, dass wir quasi, obwohl wir ganz viele Kliniken schließen müssten, weil wir eben so viele haben, aber diese wohnortnahe Versorgung, wir so gewohnt sind, was natürlich quasi in Bayern Flächenland ein großes Thema ist, zu sagen, wie kann ich möglichst wohnortnahe Versorgung sicherstellen und trotzdem den Qualitätsanspruch. Und das ist das, was gerade in dem Gesundheitswesen versucht wird zu machen. Das gilt natürlich für die Notfallversorgung. Es gibt so all diese Aspekte. Wie schafft man es, diesen Umbau hin, zu mehr Digitalisierung, was vielleicht dazu führt, dass ich nicht nur an meinem Wohnort in Papierversorgung leben muss, sondern eben vielleicht Versorgungsangebote auch von meinem Wohnort fern annehmen kann, bis hin zu, können wir uns diese Anzahl von Krankenhäusern auch leisten mit dem entsprechenden Qualitätsanspruch, den wir hinten raus haben, um das zu machen. Und all das führt momentan zu sehr großen Veränderungen, sowohl in der Versorgungsstruktur und damit natürlich auch nachgelagert in der Digitalisierung.
Und jetzt kommt wieder genau die Frage, ein Scaling Champion, also ein Unternehmen, was darauf fokussiert ist, wie geht ihr damit um? Also an dem Beispiel kann man es schon sehen, wie näherst du dich solchen Veränderungen? Ich meine, glaube ich, mit vielen passiert es. Wie nutzt du das jetzt heute als Unternehmer? Oder was tust du mit sowas?
Ja gut, unsere Softwarestrategie muss ich natürlich danach, Unternehmensstrategie muss ich natürlich danach ausrichten. Wir wissen, wir werden weniger potenzielle Kunden haben. Das ist so. Du hast vorhin gefragt, haben wir nur die Großen, machen wir nur die Kleinen? Was natürlich auch klar ist, also sterben werden oder vom Markt verschwinden werden primär die kleineren Einrichtungen. Jetzt muss man dazu sagen, in Deutschland haben wir von den 1.900 ist knapp die Hälfte kleiner als 250 Betten. Also sprich, du hast eine Betten ist die Größenordnung und wir haben aber dafür zum Beispiel einen sehr kleinen Marktanteil. Wir haben uns immer schon eher an den mittleren, großen Krankenhäusern orientiert. Die werden nicht zumachen. Die werden vielleicht ihr Leistungsportfolio verändern, aber mehr nicht. Aber man muss das natürlich immer berücksichtigen. Man muss aber auch sicherstellen, auch das ist ein Trend, der derzeit passiert, weg von der stationären Behandlung hin zur ambulanten Behandlung. Das heißt, wir müssen ambulante Angebote genauso mit unterstützen. Auch das tun wir. Und, das ist das Dritte, man muss das natürlich auch technologisch unterstützen. Sprich, die klassische Betrieb eines Krankenhaussystems ist momentan quasi on-prem, wie man so schön sagt. Also sprich, im Krankenhaus selber wird es betrieben. Hat viele Facetten, warum das von Vorteil ist. Ist von der kritischen Infrastruktur und Ähnliches. Aber das wird natürlich hingehend zur Cloud. Jetzt muss man dazu sagen, im Krankenhaus dürfen wir seit letztem Jahr Cloud-Anwendungen überhaupt betreiben. Vorher dürfte man das gar nicht. Weil Patientendaten nicht in der Cloud sein durften. Ja. Per Gesetz.
Mhm. Also das heißt, Matthias, du guckst dir solche Sachen an. Wie erfährst du von denen? Bist du, also ich hätte jetzt, würde jetzt annehmen, dass du in irgendwelchen Gremien unterwegs bist und da frühzeitig irgendwie mit involviert bist, oder?
Genau, also das ist, du hattest ja vorhin gesagt, wann sind so Weichenstellungen? Eine Weichenstellung dafür war sicherlich mein Engagement in der Politik, jetzt im Sinne von Industrie, Verband und Ähnliches. Es gibt den Bundesverband der Gesundheits-IT. Und in den bin ich vor, das ist glaube ich mittlerweile auch schon 15 Jahre her, damals eingestiegen, quasi in als Vorstand, um da aktiv eine Rolle zu spielen. Das tue ich bis heute, bin heute Vorsitzender dieses Verbandes, um eben auch die Regulation mitzugestalten. Also Sinn und Zweck davon ist ja, also A, natürlich zu erfahren, was passiert. Dafür ist das auf jeden Fall sinnig. Da muss man nicht unbedingt im Vorstand agieren. Das andere ist, wenn man daran mitgestalten will, was ist sinnvoll oder nicht. Weil, wie du vorhin schon sagtest, viel Erfahrung, wenn da ist, und die hat man halt zwangsläufig, wenn man das 30 oder 35 Jahre macht, dann kann man ja sagen, übrigens, das, was er da gerade Regulation macht, hat für übrigens folgende Konsequenz. Habt ihr das im Auge? Und ich glaube, das ist ein guter Dialog, den man braucht. Und das ist nicht nur ein Profitieren von der anderen Seite, sondern beide Seiten, glaube ich, profitieren davon. A, man merkt, wo geht die Entwicklung hin? Und andererseits kann man natürlich auch sagen, warum vielleicht die eine oder andere Entwicklung nicht so sinnvoll ist.
Und sag mal, bevor wir über noch mal ein bisschen darüber reden, wie so dein Alltag aussieht und auch was du so über diese Zeit gelernt hast, das würde mich nochmal sehr interessieren. Ich erlebe jetzt meine Frau, die sagt, dass sie ist jetzt in der Psychiatrie. Ich glaube, da ist das auch nochmal ein bisschen anders als in den anderen Bereichen. Aber die Zeit für den Patienten ist schon auch geringer geworden. Und die Arbeit einer Krankenschwester zum Beispiel, hat sich schon verändert, weil es doch auch durchaus mehr Dokumentation gibt. Und ich glaube, dieses Bild von der Krankenschwester, die statt dem Patienten in irgendwelchen Dingen rumschreibt, ich merke, dass da auch sehr viel händische Arbeit gemacht wird. Ich schlag da aus der IT-Branche, kommt manchmal die Hände über den Kopf zusammen und denke, ihr schreibt noch Patientenkurven händisch, ich drehe fast frei, ja. Wie viele Fehler entstehen da nachts im Nachtdienst um 3, nachdem man die ganze Patienten begleitet hat, sich dann irgendwelche Patientenkurven zu schreiben, das ist schon hardcore. Was glaubst denn du, dieses Fall, also wenn du so einen Wunsch hättest für die Betreuung aus Patientensicht, ne? Zeichne uns doch mal ein positives Bild für die Zukunft, weil ich würde es gern sehen. Wohin kann sich diese Gesundheitswesen auch entwickeln? Ich meine, Digitalisierung hat doch das Potenzial, dass wieder mehr Zeit für den Patienten entsteht, oder? Wie siehst du das?
Also, definitiv. Also, das ist ja das hat mehrere Ursachen, so muss man vielleicht sagen. Die eine Ursache, die ist aber omnipräsent, ist natürlich der Fachkräftemangel. Wir steuern da auf ein echtes Thema hin, weil wir natürlich immer weniger Menschen haben, die in die Versorgung gehen wollen. Pflegekräfte ist eine Riesenherausforderung. Ja. Das ist nicht erst seit Corona so, das war auch schon vorher so. Also da kann die Digitalisierung halt nur helfen, dass es entlastet. Ja. So, das andere, und da bin ich schon komplett bei dir, und da kann ich deine Frau auch gut verstehen, ist der Regulationswahnsinn. Das hat aber ein regulierter Markt so an sich. Also wenn du hergehst und sagst, ich muss Gelder verteilen, dann muss ich ja einen Mechanismus finden, wie verteile ich Gelder. Und ich muss auch noch die Qualität sicherstellen als zweite Achse. Also muss ich doch irgendwie aufschreiben lassen, wie verhält sich mein Patient oder was mache ich alles an dem Patienten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie viel Leistungen erbringe ich am Patienten, um dafür Geld zu bekommen. Das muss ein Krankenhaus nachweisen. Das ist alles viel Dokumentationsaufwand. Zum Beispiel einer der Punkte, wo wir dann schon oft auch in der Politik sagen, schon wieder wollte eins draufsetzen, was nehmt ihr denn stattdessen dafür weg, damit es nicht immer mehr wird? So, und das andere, wo wir natürlich, ohne Digitalisierung wäre das heute Chaos, schon gar nicht mehr machbar. Muss man ganz klar sagen. Also, hätte es IT nicht oder würde es IT nicht geben, wäre heute das Gesundheitswesen nicht mehr in der Lage, die vielen Menschen zu versorgen, die da heute tätig sind. Die da heute darauf angewiesen sind. Und was da in Zukunft sicherlich kommt, und dass ein Teil davon, natürlich, jetzt kommt das Totschlagargument, muss natürlich kommen. Aber ich glaube, dass einfach die Unterstützung der Menschen durch entsprechende Digitalangebote noch stärker werden muss. Jetzt hast du gesagt, bei deiner Frau ist noch eine Papierakte oder eine Papierkurve. Dann ist das Krankenhaus ist nicht das Modernste. Da gibt es nämlich schon eine ganze Menge, die haben schon solche digitalen Kurven, mit denen sie das einsetzen. Also das gibt's heute schon. Was aber nichts daran ändert, wenn ich es auch da digital dokumentieren und mit der Hand. Also wäre der nächste Weg, wie binde ich die Medizingeräte dazu ein? Auch das geht heute technisch. Alles ist immer eine Frage der Finanzierung, ob das das Krankenhaus schon machen kann, ob es genügend Menschen findet, die das mit unterstützen. Also das ist das eine, was, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor sein wird, der aber lösbar ist, meiner Meinung nach. Und da hat das KHCG, was jetzt diese vorhin von mir angesprochene Finanzierung war, die der Spahn angetreten hat und die jetzt quasi umgesetzt wird derzeit, also dieses Krankenhaus-Zukunftsgesetz, hat da schon viel dazu beigetragen. Und der nächste große Schritt, der passieren wird, der startet nächstes Jahr, das wird die elektronische Patientenakte sein für alle. Mhm. Also wo der Weg hinführt, zu sagen, ich muss jetzt nicht immer von vorne anfangen, das ist ja auch etwas. Du kommst in ein Krankenhaus rein, macht mir erstmal eine komplett Anamnese.
Ja, das ist echt so Wahnsinn.
Habe ich noch einen einen Brief, der vom niedergelassenen Arzt kommt, aber ich muss alles neu machen. Ich muss schauen, welche Medikamente der Patient nimmt, etc. pp. Das wissen wir heute schon, weil da gestalten wir eben auch mit, das Verband vor allem, dass wir wissen, nächstes Jahr wird die Ärzteschaft sowohl in der Klinik als auch im niedergelassenen Umfeld die Möglichkeit haben, auf die Medikamentenhistorie des Patienten Zugriff zu haben. Es hat lange Jahre, ich sage jetzt mal provokant, der Datenschutz verhindert. Ich bin großer Fan von Datenschutz, ist keine Frage, aber am Schluss hat man diese ganze gute einrichtungsübergreifende Kommunikation mit dem Datenschutz so geknechtet und geknebelt, dass nicht wirklich ein Nutzen bei rauskam. Deswegen hat sich das auch nicht verbreitet bisher. Da musstest du 10 PINs eingeben, damit du auf irgendwelche Daten zugreifen kannst, was total weltfremd war. Weil wir wissen heute alle, wie schnell und einfach Information fließen muss, damit es zu einer guten Akzeptanz führt. Und das hat sich jetzt geändert, da wird sich auch viel ändern mit der EPA und da ist sogar mal der nächste Schritt, weil dann hast du eben dieses ganze Thema Vorlauf, Anamneseerhebung wird viel, viel einfacher, sage ich mal, und wird dazu führen, dass wir besser die Patienten und schneller die Patienten versorgen können.
Mhm. Matthias, das heißt also, das ist sicherlich total wichtiger Schritt. Also kommen wir langsam auch in diesem Markt zu so einem gesunden Datenschutz, der pragmatisch, also der schützt, aber gleichzeitig auch pragmatisch irgendwie, also pragmatisch ist oder ist da noch ein Weg zu gehen?
Also jetzt wechselt ja gerade der Bundesdatenschutzbeauftragte, wurde jetzt neu besetzt und der Gesetzgeber hat jetzt in dem Gesetz zum Beispiel so eine gesetzliche Formulierung, die heißt ins Einvernehmen oder ins Benehmen setzen. Das sind so zwei Begriffe. Ins Einvernehmen, da muss er zustimmen. Das heißt, wenn er nicht zustimmt, kann man es nicht umsetzen. Und ins Benehmen, da kann ich ihn mir anhören, muss er es aber nicht tun, was er sagt.
Ja.
So, solche Dinge gibt es. Das ist aber der politische Trick quasi dabei. Ich glaube, Datenschutz hat in der Vergangenheit auch Gesundheit verhindert oder beziehungsweise Risiken zugelassen, weil eben Informationslücken ja genauso ein Risiko darstellen wie zu viele zu offene Informationen. Und ich glaube, da braucht es einen geeigneten Pragmatismus und der muss halt bei allen Beteiligten Einzug halten. Man darf nicht locker mit medizinischen oder mit persönlichen Daten umgehen, weil es sind hochpersönliche Daten.
100%. Wahrscheinlich mit die persönlichsten, die es gibt, ne?
Genau, natürlich. Und auf der anderen Seite muss ich aber trotzdem sicherstellen, dass alle Menschen, die mit mir als Patient beteiligt sind, all diese Informationen bekommen. Und ich glaube, da war jetzt dieser Schritt, und das war ja schon der erste, der quasi das ausschließt, eben von einer Opt-in-EPA, also dem bisherigen EPA-Modell, wir sagen auch immer so scherzhaft EPA für keinen, weil das natürlich keiner mal hin zur Opt-out-EPA, also der EPA für alle, weil du jetzt gar nicht mehr so einen aktiven Schritt machen musst, der sagt überhaupt, dass ich es freischalte, etc. pp., sondern es ist erstmal da. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Mehrwert, der dafür die Patientinnen und Patienten entstehen wird, weil du eben auch die ganzen Prozesse, das gestaltet sich jetzt alles erst. Das ist quasi der erste Initialschritt und jetzt muss ich das darum gestalten, wie Versorgung sich da verändert, damit das in Zukunft besser wird.
Und Matthias, wir sind hier im Podcast, wir haben sehr so dieses Dystopien, Utopien und es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Dystopien und ich glaube, in diesem Land gibt es gerade einen Überhang an Dystopien. So, deswegen, darüber könnten wir jetzt sicherlich stundenlang reden, was es noch für Defizite gibt. Ich erlebe aber dich da sehr pragmatisch, der da rangeht und sagt, komm, wir müssen Dinge anpacken. Ich habe jetzt immer wieder auch, wenn das ist ein Thema, worauf du fokussierst, und ich weiß natürlich, dass diese schlechten Nachrichten immer viel mehr Action haben, aber es tut sich ja auch krass was. Es gab jetzt so ein paar Beiträge, wo ich gemerkt habe, wie wir zum Beispiel in Deutschland in der Krebsforschung mit KI, wie weit vorne wir da eigentlich sind, was es für krasse positive Entwicklungen auch gibt. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wenn du mal so, du kennst jetzt, glaube ich, ganz gut aus, wohin geht's mit der Gesundheitsbranche aus deiner Sicht? Welche Möglichkeiten stehen denn gerade aus deiner Sicht da? Auch vielleicht wirtschaftlich als Exportschlager, das würde ich gerne ein bisschen verstehen.
Ja gut, in der Medizintechnik sind wir das ja. Oder da ist historisch, ist da Deutschland eigentlich durchaus immer ein Vorreiter gewesen. Jetzt muss man das Ganze nur auch digitalisieren. Das ist übrigens auch eine Herausforderung, weil da eben das Ingenieurswesen auf die Informatik trifft. Und da gehören eben Datenplattformen und Ähnliches mit dazu. Und ich glaube schon, wenn es uns gelingt, jetzt diese EPA so zum Leben zu erfüllen, wie sie angedacht ist. Ich meine, da geht es ja nicht nur darum, dass wir dies quasi in der primären Datenversorgung oder in der primären Versorgung haben, sondern auch in der Forschungsversorgung. Also die hat ja eine Ausleitung hin zur Forschung. Diese EPA, wo dann in einem Forschungsdatenzentrum quasi das gesammelt wird und dann diese Daten für Forschungsmechanismen zur Verfügung gestellt wird. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Mehrwert, weil bis dato haben das immer nur sehr kleine Länder, also sprich Länder mit einer kleinen Population. Und wir sind ja doch immerhin 80 Millionen Bürger. Das heißt, wenn du es auf so einer großen Population hast und dann auch noch Spagat zwischen Norddeutschland und Bayern zum Beispiel, wirklich bei alles so ziemlich raus. Warum ich das so scherzhaft sage, wir haben heute, vielleicht nur als ein Beispiel, es gibt einen QS-Bogen für Schlaganfall. Der ist nach Bundesland verschieden. Obwohl der Schlaganfall in Norddeutschland, glaube ich, nicht anders ist wie in Bayern. Trotzdem haben wir unterschiedliche Formulare. So muss man sich mal geben. Digitale Formulare, aber trotzdem unterschiedlich. Also was will ich damit sagen? Ich glaube, da steht ein ganz großer Shift drin, dass wir am Schluss eine Datenkonvolut haben, mit dem wir ganz viel Forschung und also zukunftsorientierte Behandlung machen können. Und das andere, was ich glaube, ist, dass die Geschwindigkeit von Information auch eine große Rolle spielt. Also Verfügbarkeit von Information zum Zeitpunkt eines Krankheitsinzidents, nenne ich es jetzt mal so. Ja. Sei es im Notfall, sei es aber auch in der historischen Versorgung, wenn du irgendwo hinkommst als Schlaganfallpatient und du kannst erstmal abrufen, was hat der vorher für Medikamente gehabt, wo war er in Behandlung, wen muss ich denn überhaupt anrufen? Das ist ja ein Riesen-Act heutzutage, das zu organisieren. Und ich glaube, allein die Geschwindigkeit, wie Information zur Verfügung steht, ist ein deutlicher Mehrwert für uns als Bevölkerung, weil das ist, glaube ich, das, was jetzt schon ansteht. Und wir hatten es ja vorhin schon kurz, wir stehen vor einer echten Problematik, was Fachkräftemangel angeht. Wir werden nicht genügend Pflegekräfte haben. Das heißt, wir werden immer mehr dafür sorgen müssen, dass wir die wenigen guten Spezialisten, die wir haben, auch ausreichend mit Informationen versorgen, damit sie uns entscheidend behandeln können.
Und da ist ja dieser Verknüpfungsgedanke. Wir hatten vor ein paar Wochen hier die Digitallotsen aus Sachsen hier, die total gut zeigen, wie eigentlich öffentliche Verwaltung, die immer so ein bisschen als Stiefkind der Digitalbranche dastehen, wie das klappen kann und wie das auch teilweise länderübergreifend dieser Austausch klappen kann. Du hast es eben gesagt, ne? Ich glaube, die Digitalisierung bietet ja da total dieses Feld, dass auf Dauer über die ganzen Datenmengen, wenn man da pragmatisch rangeht und die verknüpft, dass man da ein einheitliches System findet, auch wenn es vielleicht politisch erstmal gar nicht so gedacht wird, wird es aber über diese pragmatischen Lösungen, glaube ich, so ein bisschen von unten nach oben sozusagen zentralisiert.
Absolut.
Ne? Matthias, was mich jetzt mal interessieren würde, ich spreche nicht am Anfang mit dieser Regularien, du bist sitzt im Verband für Medizin, Software, IT und so weiter vor, du bist Unternehmer von 400 Mann Unternehmen. Wie regelst du, um mal wieder diesen Spagat zum Unternehmen zu bekommen, wie regelst du so diese ganzen Themen, dass du strategisch wirklich vorne dran bist, das auch ins Unternehmen reinbringst, in die Produktentwicklung reinbringst, also wirklich so diesen Alltag als Unternehmer da auch mit zu handeln, ist ja sehr viel.
Also, das hat verschiedene Facetten. Die eine Facette, ich habe ein super gutes Management-Team, muss ich natürlich ganz klar sagen, die sich, sage ich mal, um einen Großteil des operativen Geschäftes da tagtäglich kümmern können. Ohne die wäre es nicht möglich, das politische Engagement zu haben, was in der Tat momentan, liegt aber vielleicht auch am Vorsitz, den ich gerade habe, doch zweieinhalb Tage in der Woche fast ausmacht. Sprich, momentan ganz viel in der Politik unterwegs. Aber ich sage mir mal so, dass auch das ist Arbeit am Unternehmen, weil natürlich ich, wenn ich weiß, was kommt, wenn ich vielleicht auch ein bisschen Einfluss nehmen kann im Sinne von, kommen auch nur die sinnvollen Sachen, dann glaube ich, ist es auch fürs Unternehmen gut. Und man kann natürlich auch aus dem Gelernten oder aus dem dort Erfahrenen dann für die Strategie des Unternehmens einiges ableiten. Also zu wissen, wann, wo, was sich in der Regulation, wann was freigeschaltet wird, ist, glaube ich, zielführend. Und das andere ist natürlich dann schon im Tagesgeschäft zu verstehen. Ich meine, beim eigentümergeführten Unternehmen ist es so, da gibt es natürlich viele Repräsentanzaufgaben im Sinne von letzte Meile zum Kunden kann es oft mal sinnvoll sein, wenn man mit dem Eigentümer noch reden kann, was ja unter Wettbewerb ist fast alles Großkonzerne, was ja bei denen nicht mehr so einfach geht. Und das ist ja auch unser Prinzip, wo wir sagen, Mittelstandsunternehmen muss sich dadurch auszeichnen, dass es den Kontakt zum Eigentümer oder zum Gesellschafter auch geben kann und muss, damit man diese Authentizität und den Pragmatismus auch vermitteln kann, den wir haben.
So ein bisschen die Anschlagsmentalität, ne?
Ja, genau. Das ist es, aber auch das ist ja ein totales Vertrauensgeschäft. Wir hatten es ganz am Anfang mal, ich meine, so ein Krankenhaus entscheidet sich in der Regel, wenn sie so eine Software ausschafft, für 10 bis 15 Jahre.
Ja.
Da kannst du natürlich ganz viel versuchen zu beschreiben, aber wer kann denn heute schon die Zukunft in 10 Jahren voraussagen? Das heißt, du musst wissen, auf welchen Partner lässt du dich dort ein? Und wenn du da einen guten Partner finden willst, da gibt es verschiedene Faktoren. Ich meine, ich kann die Größe nehmen, nehme ich vielleicht einen Konzern und sage, kann nie was falsch gehen. Wissen wir auch, dass das nicht so ist. Oder aber ich kann halt vielleicht einen Mittelständler nehmen, wo man den Geschäftsführer, den Vorstand noch kennt oder kennen kann. Und dann eben so eher eine direkte Beziehung, eine Partnerschaft aufbauen kann. Und dann, da habe ich ein Vertrauen, dass ich mich darauf verlassen kann.
Mhm. Und sag mal, Matthias, wenn du da so drauf blickst auf dein Unternehmen, was ist denn am Ende, würdest du sagen, so das Erfolgsgeheimnis gewesen? Ich weiß, es gibt nicht dieses eine, aber jetzt seid ihr ja echt eine Größe mittlerweile, ihr seid lange dabei. Was sorgt dafür, dass ihr anders als andere immer noch da seid und erfolgreicher denn je?
Also das eine ist sicherlich Durchhaltevermögen als Organisation, das brauchst du einfach. Ich würde sogar sagen, nicht immer auf das schnelle Geld gucken, sondern auf eine langfristige, solide Unternehmensentwicklung zu gucken und eben nicht nur die nächsten 3 Jahre im Auge zu haben, sondern immer zu sagen, was hat denn mein Tun heute für eine Auswirkung in 10 Jahren?
Das ist, glaube ich, also so ein langfristiges Nutzen vor Gewinn, langfristige Perspektive.
Absolut. Also das gehört dazu, was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem eng gepackte wirtschaftliche Ziele haben. Das hat damit nichts zu tun.
Das ist kein Widerspruch.
Genau. Ja. Aber man muss am Schluss schon sehen und sagen, okay, nur damit ich dieses Jahr gut dastehe, vernachlässige ich die Zukunft, bringt nichts. Das ist der eine große Faktor. Der zweite große Faktor sind die People. Also sprich unsere Mitarbeitenden. Wir arbeiten extrem viel an dem Thema Unternehmenskultur. Wie stellen wir uns auf? Was wollen wir unseren Mitarbeitenden bieten? Und solche Dinge, da arbeiten wir ganz viel dran. Und das, glaube ich, ist der andere große Faktor. Wird man den Markt auch so kennen, weil das weiß man, dass wir das tun. Dass wir eben uns darum kümmern, wie sind Organisationsstrukturen, wie sind Entscheidungsstrukturen, Verantwortlichkeiten. Da arbeiten wir permanent dran, das schon seit Jahrzehnten quasi, immer wieder darauf einzugehen, was muss man verändern. Jetzt gerade während Corona, bei uns war Corona-Umstellung fast kein Problem.
Ja.
Wir sind von heute auf morgen gewechselt und es ist genauso weitergelaufen, weil wir immer schon ein virtuelles Unternehmen waren, wir haben 9 Standorte, wir sind also sehr stark verteilt. Trotzdem arbeiten die alle standortübergreifend. Und das musst du auch kulturell natürlich in dem Unternehmen verankern. Und das ist, glaube ich, der zweite große Erfolgsfaktor, den wir haben.
Warum ist es seit Jahrzehnten bei dir so? Es gibt ja viele, ne? Seit 5, 6, 7, 8, weil seit 10 Jahren hüpft man alle auf diesen Work-Bubble drauf. Aber das ist bei uns immer so ein bisschen, das war schwierig, ne? Aber warum ist das seit Jahrzehnten mal so?
Das ist mühsames Lernen. Ich war ja Nerd, aber ich weiß nicht, wie lange ich bin, weil heute bin ich kein Techie mehr, aber das war ich ja damals. Und als Nerd machst du natürlich erstmal alle Fehler, die man machen kann. Warum soll ich meine, am wichtigsten ist der Code und nicht die Menschen. Das hat man dann festgestellt.
Also waren auch schmerzhafte Erfahrungen dabei auf den,
Also der, wenn ihr sagt, lief alles nach eitel Sonnenschein, sorry. Also du hast immer Rückschläge und zwar heftige Rückschläge, wo dann sagt, so viel falsch gemacht. Und natürlich gibt's Entscheidungen, die man vielleicht retrospektiv anders gemacht hätte. Trotzdem bereue ich nie meine Entscheidungen, sondern schaue immer nur, was kann ich aus den vielleicht falschen Entscheidungen für die Zukunft lernen. Ja. Und das war damals schon so ein Mechanismus, wo wir festgestellt haben, okay, wie muss ich mit Menschen umgehen, die in ihren verschiedenen Lebensphasen, auch das ist ganz wichtig, wir haben also auch viele Kolleginnen und Kollegen, die langfristig bei uns sind, trotzdem, dass wir ein IT-Unternehmen sind und trotzdem, dass es ein War of Heads ist, der bei uns da stattfindet. Also wie muss ich darauf eingehen und auf der anderen Seite, wie kann ich dafür sorgen, dass ich da haben wir vielleicht ein bisschen einen Vorteil in der Branche. Wir haben eine total nutzvolle oder sinnvolle Branche. Also sprich, Gesundheitsversorgung tätig zu sein, ist, glaube ich, immer gut. Mhm. Aber wie sorgen wir dafür, dass die Menschen da in dem Umfeld, und das ist ja kein unstressiges Umfeld, auch ein verantwortungsvolles Umfeld, dass sie sich dort wohlfühlen und dort ihren Job gut machen können?
Ja, also auch so dieses Thema Sinn, oder? Also Leidenschaft, wir haben vorhin am Anfang über Leidenschaft und System gesprochen, das spiegelst du gerade auch sehr gut wider, zu sagen, auch das braucht irgendwie dann irgendeine Organisation. Die Leute, die müssen den Sinn darin sehen, was sie da tun.
Und Wirksamkeit.
Wirksamkeit. Und gleichzeitig geht es eben nicht dadurch, dass wir alles mit mehr Menschen lösen. Es muss irgendwie Systeme geben, wir müssen an unserer Organisation arbeiten, um es besser zu machen. Matthias, wir kommen langsam zum Schluss unserer kleinen Sendung hier, unseres Podcasts. Ich kann dir mal ein Feedback geben. Ich finde es wirklich irgendwie ein sehr beruhigendes Gefühl, dass ich weiß, dass Leute wie ihr an dem Thema arbeiten, weil ich merke, dass das mit einer gewissen Besonnenheit, aber auch echt eine Ambition angeht, weil ich weiß, wie anspruchsvoll das ist, in diesen Bereichen was zu verändern, ähnlich wie in der öffentlichen Verwaltung, weil du eben diese Zerfaserung hast, du musst auf allen Ebenen, du musst also quasi in der Organisation auf der IT arbeiten, du musst in der Organisation in Prozessen arbeiten, aber das heißt eben auch eine Regulatorik und eine übergeordnete, und das ist hoch anspruchsvoll. Aber da darf nicht die Leidenschaft und die Ambition leiden, weil das, ich meine, ey, die Chancen sind, glaube ich, groß. Deswegen finde ich es echt cool, wie ihr das macht und auch so mit welchem Pack an ihr das so tut.
Nee, ist definitiv so. Also ohne das wird es, glaube ich, auch nicht funktionieren. War auch immer einer der Haupttreiber, sage ich mal, des gesamten Unternehmens. Es muss einem Spaß machen. Und das gehört dann natürlich mit dazu, mit all den anderen Faktoren. Man professionalisiert sich natürlich auch mit der Zeit. Aber am Schluss ist es, glaube ich, eine total spannende Nische, die man eben auch gestalten kann. Und überall dort, wo man Gestaltungsmöglichkeiten hat und man hat einen gewissen Gestaltungswillen, glaube ich, funktioniert das. Und was kann Schöneres geben, wenn man am Schluss dazu beiträgt, dass die Bürger besser versorgt werden oder dass Fehler vermieden werden, die da immer mal passieren können. Nochmal, wir reden hier von Menschen und Menschengesundheit ist hoch individuell, aber die vermeidbaren Fehler, digital unterstützt vermeidbar, die sollte man vermeiden. Und alles, was dazu beiträgt, glaube ich, ist, macht einem auch Spaß und sorgt für eine Zufriedenheit.
Sehr cool.
Und vor allem, es ist ja halt immer ein hoch emotionales Thema, muss man sagen. Wenn man der Endverbraucher am Ende ist, Gesundheit im Krankenhaus hat immer mit Emotionen zu tun. Im besten Fall nach Ende der Zeit mit Glücksgefühlen, aber natürlich auch mit Trauer und so weiter. Und deswegen ist immer die Bewertung von sowas. Das ist wie, wenn ich das Ordnungsamt digitalisiere, da hat man dann Ärger, wenn man irgendwie falsch parkt. Das ist nie was, wo man ohne Prägung sozusagen reingeht und dann kann man natürlich viel drauf schimpfen, aber umso wichtiger ist es, das mit einer guten Haltung, einer Leidenschaft auch, glaube ich, zu machen. Ne?
Das ist das eine, und was man auch, und du hast es gerade so schön beschrieben, wir erleben Gesundheitssystem ja immer nur individuell. Also es ist nicht die individuelle Erfahrung, das vorhin schon gesagt, wenn man im Krankenhaus ist. Das, was da meistens an Bewertung rauskommt, ist, wie nett waren die Pflegekräfte und wie gut was essen.
Ja.
Wenn halbwegs positiver Outcome da ist. Weil im OP kriegst du nicht sonderlich viel mit. Das schmerzt du meistens. Ja. Also die chirurgische Leistung kann man eh nicht bewerten. Und so ist es mit dem gesamten Gesundheitssystem. Und diejenigen, die aber Gesundheitssysteme gestalten oder Gesundheitsversorgung gestalten müssen, die müssen zwar das Einzelbild berücksichtigen, müssen aber natürlich trotzdem fürs Kollektiv denken. Und das macht es, glaube ich, ein bisschen herausfordernd. Das ist auch die Herausforderung für die Politik. Weil, ich meine, da kannst du noch so sehr ein Arzt, der Politiker wird, der versucht, wie behandle ich meine Patienten anders? Aber ich muss eine Gesundheitsversorgung sicherstellen. Und ich glaube, das hat man wunderbar gesehen in Corona. Da ging es eben nicht um den Einzelnen, sondern da ging es ums Kollektiv. Und wie ich das Kollektiv versorgen kann, das ist eine echte Herausforderung. Und da muss man natürlich immer schauen, und das gilt beim Amt nicht anders. Jedes Knöllchen nervt einen, logisch. Individuell. Trotzdem, wenn es am Schluss digital geht, glaube ich, hat es für die gesamte Bevölkerung oder für die gesamte Gesellschaft einen Mehrwert.
Voll,
Um so ein bisschen auf die Zielgerade einzuleiten, mich würde mal eine Sache total interessieren. Du hast vorhin geschrieben, du hast gesagt, hey, 2,5 Tage bin ich für den Verband irgendwie tätig, das ist aber trotzdem Arbeit am Unternehmen. Diese Verantwortung, die man selber als Unternehmer hat, wir haben schon ganz viel gesprochen, wir waren heute sehr global und so auch total politisch hier unterwegs in diesem Podcast. Was ist denn das, was du sagen würdest, was dich total antreibt, was aber vielleicht auch so ein Aufruf ist an andere Unternehmer, das hier voranzutreiben, eine eigene Stimme zu haben hier in diesem Land, in den Sachen hier, also mitwirksam zu werden, auch politisch und sich da zu engagieren?
Ich finde es einfach spannend. Muss ich ganz sicher sagen. Jetzt will ich ja nicht zu viel Pathos da jetzt reinbringen. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, man hat einen gesellschaftlichen Auftrag als Unternehmer auch mitzumachen. Ich glaube, da zielt alles so mit rein. Ich meine, A, muss man als jeder Bürger, glaube ich, hat so seine Rolle, wie er Gesellschaft mitgestaltet. Und das tut man vielleicht als Unternehmer in ein bisschen einer anderen Form oder ein bisschen intensiver, weil natürlich man ja nicht nur für sich selber, sondern auch für seine Mitarbeitenden in einer gewissen Verantwortung geht. Man kennt ganz viele Betroffene in diesem System und weiß natürlich auch, ist ja schlimm, wenn ich das dann immer rechtfertigen muss, warum ist denn das so bürokratisch und ähnliches. Ich meine, das, wie Johannes das gerade eben erzählt hat, wie seine Frau darüber berichtet, das ist etwas, wo du sagst, das passiert mir natürlich genauso. Wenn ich in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis oder Verwandtschaftskreis darüber rede, dann sagen die, warum ist denn das so mühsam? Warum geht denn das nicht? Mach's doch diese IT, warum wird denn das nicht besser?
Macht das doch mal, ihr wollt nicht.
Genau. und das ist schon so eine Triebfeder, wo man sagt, ja, natürlich, man macht das jetzt seit 10 Jahren, man sieht natürlich auch die Verbesserungen, die in diesen 20, 30 Jahren passiert sind. Ist ja nicht so, dass da gar nichts passiert wäre. Ich weiß auch, dass Gesundheitssystem nicht das schnellste System ist, weil es eben so zerfasert und reguliert ist. Aber es sorgt dafür, dass es perspektivisch uns allen besser geht. Und jetzt komme ich auch in die Generation, die von Versorger zum Versorgten hinläuft. Also sprich, immer mehr, hoffentlich nicht, aber immer mehr wahrscheinlich auf dieses System angewiesen bin. Und da will man natürlich auch diese Mehrwerte irgendwo sicherstellen. Und oder hat dieses Beispiel auch mal gut vor Augen. Und ich glaube, das ist einer der großen Treiber, die da mit drin liegen. Und wie gesagt, am Schluss ist es natürlich auch Spaß, das zu machen. Also wenn man gestalten will, dann muss man es halt tun und schauen, wo es geht.
Dankeschön.
Sehr gut. Matthias, vielen, vielen Dank. Ein letzter Tipp ist noch wichtig. Wir sagen immer die Tipps für ein gutes Unternehmerleben. Was ist denn dein Tipp kulinarisch oder was machst du neben dem Unternehmen?
Also gar nicht geframed, dass es kulinarisch sein soll.
Nein. Essen ist jetzt auch nicht so mein Ding. Ich bin leidenschaftlicher Mountainbiker und muss jetzt halt mittlerweile schon vom Biobike ins E-Bike umsteigen, um, sage ich mal, noch dieselben Dimensionen zu erreichen, die man früher vielleicht gefahren ist, und ein bisschen risikoärmer muss es vielleicht auch sein, aber rund um den Thema Sport, speziell am Mountainbiken, das ist so ein guter Ausgleich. Ja.
Cool. Sehr gut. Das heißt, regelmäßig auch bei dir, ja? So, schaffst du es einmal die Woche noch zu machen, so, oder?
Ja, gut, Sportprogramm ist quasi täglich irgendwas.
Ja, aber ich meine, jetzt so wird es wirklich
auf Strecke natürlich.
Ja, sehr gut. Top. Cool. Ich würde sagen, das war's für heute. Danke, Matthias, für die schön lange, ausführliche Folge hier mit dir. Wenn ihr, ich könnte dich bestimmt verknüpfen über LinkedIn oder sowas, stellen wir hier natürlich in die Shownotes mit rein, wer da noch Fragen hat, mal gucken, ob Matthias antwortet, der hat viel zu tun, aber ihr könnt uns gerne eine Bewertung da lassen, teilt die Folge, wenn ihr das interessant fandet, und dann hören wir uns dann nächsten Morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao. Tschüss.